Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Globallokal. Mein Name ist Kaike Brandt und dies ist eine Folge aus meiner Staffel Starke Kost, in der ich mit Menschen aus unterschiedlichen Arbeits- und Lebensbereichen über die Zukunft der Landwirtschaft und der Ernährung in MV spreche. Obwohl alle meine GästInnen ihre ganz eigene Perspektive auf die Themen mit uns teilen, finden sich doch viele Überschneidungen und wiederkehrende Herausforderungen, aber auch Lösungsansätze. Gemeinsam gehen wir der Frage auf den Grund, wie eine nachhaltige Landwirtschaft hier vor Ort und ein gerechtes Ernährungssystem aussehen kann. Ab dem 8. Dezember gibt es bis Mitte Januar jeden Freitag eine neue Folge. In dieser Folge ist Sabine Wichmann zu Gast. Sie forscht an der Uni Greifswald am Lehrstuhl für allgemeine Volkswirtschaftslehre und Landschaftsökonomie zum Thema Moor und ist durch ihre Forschungstätigkeit auch Teil des Greifswalder Moorzentrums. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Heute sitze ich in Greifswald in einem Uni-Gebäude und ich sitze hier auch nicht alleine, sondern mit Sabine Wichmann. Sabine, magst du dich kurz selbst vorstellen?
Ja, gerne. Genau, ich bin hier an der Uni Greifswald in der Arbeitsgruppe für Landschaftsökonomie, aber am Institut für Botanik und Landschaftsökologie. Also ein bisschen an der Schnittstelle von Naturwissenschaften und Landwirtschaft und Sozioökonomie. Und das ist ein Bereich im Greifswald-Moorzentrum. Das Greifswald-Moorzentrum bündelt alle Aktivitäten zu Mooren in Greifswald und da gehört die Universität Greifswald dazu, aber auch ein An-Institut Düne und die Michael-Suko-Stiftung.
Okay, spannend. Du hast jetzt ja schon ein paar Fachbegriffe gedroppt. Wenn du in die Vergangenheit reisen könntest und dein 10-jähriges Ich triffst, wie erklärst du, was du machst und warum?
Also ich beschäftige mich mit Mooren und Moore stellt man sich ja immer als nasse Landschaften vor, vielleicht auch so ein bisschen schaurig und unheimlich. In Deutschland sind die Moore aber alle entwässert worden. Und zwar für eine landwirtschaftliche Nutzung oder auch für Torfabbau oder für Forstwirtschaft. Und diese Entwässerung hatte gute Gründe. Da sollten Lebensmittel produziert werden, Kartoffeln angebaut, Kühe Futter finden für Milch- und Fleischproduktion. Und in den letzten Jahrzehnten hat man aber festgestellt, dass es auch viele nachteilige Effekte hat, wenn man Moore entwässert. Unter anderem ist es ganz schlecht für das Klima, weil ganz viel CO2-Emissionen freigesetzt werden. Und wir gucken halt hier im Greifswald-Moorzentrum, wie man diese Moorflächen wieder nass machen kann, wie die Wasserstände anheben kann, so dass sie besser sind für das Klima und für die Umwelt und wie man trotzdem weiter dort Landwirtschaft machen kann. Also welche Pflanzen wachsen auf diesen nassen Mooren, wofür kann man die nutzen?
Okay, bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, meine kleine Überraschungsfrage, wo ich dich auch schon vorgewarnt habe, und zwar, was ist dein liebstes regionales Produkt oder Gericht?
Oha. das finde ich gar nicht so einfach zu sagen.
Weil es zu viel gibt.
Also tatsächlich haben wir im Nebenerwerb als Familie auch Schafe und ich esse tatsächlich sehr gerne Lammfleisch, was auf vielen Naturschutzflächen ja produziert wird. Also habe ich ein gutes Gewissen.
Ja.
Ist jetzt was. Das Erste, was mir in den Kopf kommt, was ich sonst regional auch mag, ist zum Beispiel Himmel und Erde. So diese Kombination von süß und herzhaft. Ja.
Okay, haben wir wieder ein bisschen Inspiration. Genau, das Thema Moor hat vielleicht nicht unbedingt so viel auf den ersten Blick mit dem Thema Landwirtschaft zu tun. Genau, aber erstmal vielleicht, hast du einen persönlichen Bezug zur Landwirtschaft und was verbindest du damit?
Landwirtschaft ist tatsächlich was mich schon immer interessiert hat. Also meine Eltern kommen beide vom Land und sind dort quasi in Familien aufgewachsen, die auch landwirtschaftliche Flächen hatten. Ich habe selber auch mal überlegt, ob ich vielleicht Landwirtschaft studiere. Habe halt auch Privatkontakt zum normalen Alltagsleben in der Landwirtschaft. Also das ist schon ein Thema, was mich sehr interessiert.
Mhm.
Und okay, wenn wir jetzt mal Tacheles reden, wie wichtig ist Moorschutz für MV? Gibt es da Zahlen? Was muss getan werden?
Ja, wenn wir jetzt konkret zu Mooren kommen, das ist ja quasi ein Teil der Landwirtschaft und gerade in Mecklenburg-Vorpommern ja auch wichtig. Also Moore nehmen 13% der Landesfläche ein und der Großteil davon wird eben landwirtschaftlich genutzt. Das ist vor allem Grünland, zu ungefähr 80%, aber auch so 20% Acker. Und diese Flächen sind eben für die herkömmliche landwirtschaftliche Nutzung entwässert worden. Und wie ich schon sagte, entstehen dabei hohe CO2-Emissionen, weil der Kohlenstoff, der sich über Jahrtausende abgelagert hat, in meterdicken Torfschichten durch diesen Lufteintritt zu CO2 umgewandelt wird und dann in die Atmosphäre geht. Und das ist in Mecklenburg-Vorpommern sehr viel. Das sind 30% der Gesamtemissionen des Landes. Also ist die größte Einzelquelle noch vor Verkehr und Industrie etc. Liegt zum einen daran, dass die Moore eben einen großen Flächenanteil haben in MV, zum anderen daran, dass Industrie etc. nicht so bedeutend ist im Land. Aber das zeigt halt auch, wenn Mecklenburg-Vorpommern was mit Klimaschutz machen möchte, dann sind Moore auf jeden Fall ein großer Teil davon. Und da sie überwiegend landwirtschaftlich genutzt sind, ist es eben auch ein landwirtschaftliches Thema.
Und wie funktioniert das, wenn man eine Moorfläche wieder vernässen will und es auch landwirtschaftlich nutzen möchte? Was wird da angebaut? Was wird gemacht?
Also klar ist halt, dass das, was bisher dort gemacht wird, in der Regel nicht mehr geht. Also das sind zum Beispiel Getreideanbau, Maisanbau. Das sind alles Kulturarten, die bei hohen Wasserständen nicht mehr wachsen können. Im Grünlandbereich kommt es ein bisschen drauf an, also so die klassischen Intensivgrünländer mit bestimmten Futtergräsern wie Weidegras etc., die können auch bei hohen Wasserständen nicht mehr bestehen, aber es gibt halt sogenannte Sauergräser zum Beispiel, so Seggen oder auch andere Gräser, Süßgräser wie Rohrglanzgras oder auch Schilf, was man ja auch viel kennt, die wachsen eben auch bei höheren Wasserständen und können dann auch verwertet werden. Aber umso nasser die Flächen sind, umso schwieriger wird es dann auch für die Tiere davon satt zu werden. Das heißt, eine Tierhaltung kann eigentlich nur in den trockeneren Randbereichen zukünftig erfolgen oder mit zum Beispiel Wasserbüffeln, die halt gute Verwerter sind für so ja aus herkömmlicher Sicht schlechtes Futter. Ansonsten gibt es aber eine ganz große Bandbreite an stofflichen Nutzungsoptionen. Also das, was jeder kennt, ist zum Beispiel Schilf zu ernten im Winter und auf die Dächer zu packen. Hier die klassischen Rohrdächer. Das ist sozusagen eine traditionelle Nutzung nasser Moore. Also wir sagen dazu ja Paludikultur von diesem Palus für Sumpf. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten für eine stoffliche Nutzung, wie zum Beispiel Rohrkolben als Bau- und Dämmstoff zu nutzen. Oder aus Nasswiesen, also aus Gräsern im Prinzip, Papier, Verpackungsmaterial zu machen, auch Möbelplatten. Da ist gerade ganz, ganz viel am Entstehen.
Und wie läuft das ab? Also kommen die Landwirte und Landwirtinnen zu euch und sagen, hey, wir wollen das machen? Oder ist es andersrum? Oder wird das gesetzlich vorgeschrieben?
Das kann man so ganz pauschal eigentlich gar nicht sagen. Es gibt einzelne Landwirte, die da großes Interesse haben, mit denen wir auch schon länger zusammenarbeiten, wo auch schon viel entstanden ist, zum Beispiel in Maschinen ein Heizwerk, was halt mit Niedermoor-Biomasse beheizt wird. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Landwirte, die natürlich erstmal abwarten, sich da gar nichts richtig vorstellen kann. Auch im Selbstverständnis haben sie Lebensmittel produzieren und nicht Rohstoff für eine stoffliche Nutzung oder eine energetische Verwertung. Und gesetzlich vorgeschrieben ist in absehbarer Zukunft eigentlich gar nichts. Bisher gibt es weiterhin die Agrarförderung für die Entwässerung der Moorflächen, obwohl es ja gesellschaftlich eigentlich an der Zeit ist, dort umzusteuern. Es gibt jetzt einen neuen Mindeststandard für Moore. Das heißt, alle Betriebe, die Agrarprämien von der EU bekommen, müssen verschiedene Mindeststandards einhalten. Und das heißt dann sogenannte Glötzstandard, also Flächen in einem guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand zu halten. Und da gibt es jetzt neu ab diesem Jahr EU-weit auch einen Mindeststandard für Moorböden. Da steht dann aber relativ wenig Neues drin. Also man darf zum Beispiel nicht tief pflügen. Also man darf halt nicht den gesamten Bodenprofil verändern. Das ist was, was jetzt verboten ist. Aber man darf weiter Acker machen. Es gibt keinerlei Vorgaben zum Wasserstand. Dafür gibt es aber neue Anreize. Also quasi auf freiwilliger Basis die Nutzung anzupassen. Und da hat Mecklenburg-Vorpommern jetzt in diesem Jahr auch Früchte eingeführt, seine sogenannte Agrarumwelt- und Klimamaßnahme. Es nennt sich moorschonende Stauhaltung und wo quasi Betriebe dafür Geld bekommen, dass sie das Wasser zurückhalten. Also es gibt dann einen Mindestwasserstand sozusagen, der eingehalten, also der toleriert werden soll. Also es wird dann an einem Stau festgelegt oder eben am Schöpfwerk, dass man nicht tiefer entwässert als minus 10 Zentimeter unter Geländeoberfläche. Dafür gibt es dann 450 Euro pro Hektar oder bei 30 Zentimeter und Oberkante ist es 150 Euro pro Hektar. Das heißt aber, wenn im Sommer weniger Wasser da ist durch die Verdunstung und weil es vom Einzugsgebiet gar nicht mehr in die Moore läuft, dann werden die Landwirte auch nicht bestraft. Mhm. Also es ist halt eine sehr gute Einstiegsmöglichkeit, um zu probieren, wie kommen wir denn mit mehr Wasser auch klar.
Okay, und ganz platt gefragt, reicht das?
Also interessant war wirklich die sehr große Resonanz der Betriebe auf diese Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen. Da gab es enorm viel Anträge, die konnten gar nicht alle bearbeitet werden, mussten vertröstet werden jetzt auf die nächste Runde, die jetzt quasi 2024 startet. Das hat, glaube ich, auch das Ministerium sehr überrascht, dass da so viel Interesse da war bei den Landwirten.
Mhm. Und wie ist das ökonomisch? Also wenn ein Betrieb eben mehr in diese Richtung gehen möchte, hat das, ich sag mal, ökonomische Einbußen oder kann man das ausgleichen? Ist es vielleicht auch eine Chance?
Da muss man wirklich immer sehr betriebsspezifisch auch gucken. Also es ist ganz interessant, es gab, ich glaube, Anfang des Jahres auch eine kurze Studie von der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei, die sich mal angeguckt haben, wie viel Moorflächen haben wir denn eigentlich? Ging es vor allem um Futterfläche, Grünland, aber auch Ackerfutter? Wie viel Tierbestände stehen dem gegenüber? Und die haben festgestellt, dass wir eigentlich einen Grünlandüberschuss haben. Das ist halt ungefähr 50.000 Hektar grob sehr, sehr extensiv genutzt werden, wo gar keine Verwertung des Futters in den Betrieben stattfindet, weil die Tierzahlen so niedrig sind. Das heißt, mit dieser Fläche kann man eigentlich sofort anfangen, ohne dass sich Betriebe groß umstellen müssen.
Hast du noch mehr solche Beispiele, wo die Umstellung eigentlich total easy ist? Man muss es nur machen?
Ja, was jetzt so easy, das war jetzt quasi, da sind jetzt keine Einbußen mit verbunden, aber man hat natürlich, wenn man es dann richtig machen will und die Biosphäre verwerten will, schon Herausforderungen. Mhm. Also man muss zum Beispiel die Technik anpassen. Mhm. Man muss mindestens Breitreifen auf die Schlepper ziehen, vielleicht mit Doppelbereifung fahren. Wenn die Flächen sehr nass sind, dauerhaft, braucht man Spezialtechnik, also zum Beispiel mit Raupenketten, wo halt ein sehr, sehr geringer Bodendruck dann erfolgt. Dadurch, dass das Gewicht der Maschine so gut verteilt ist, dann kann die dort fahren, wo man als Mensch nicht mehr laufen kann, weil der Bodendruck eben unter 100 Gramm pro Quadratzentimeter ist. Wenn man zum Beispiel richtig nasse Flächen wie Schilf oder Rohrkolben oder so anlegen und beernten möchte, dann braucht man solche Spezialtechnik. Und das ist natürlich schon auch teuer. Also das muss man erstmal sich anschaffen, da muss man die Technik auch entsprechend auslasten. Man hat einen höheren Reparatur- und Wartungsaufwand. Aber das sind Aspekte, die werden auch mitgedacht auch von politischer Seite. Also es gibt ja dieses Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz von der Bundesregierung, wo unter anderem für Moore auch Geld bereitgestellt werden soll im kommenden Jahr für auch die Unterstützung von Betrieben, die umstellen. Also zum Beispiel die Anschaffung von Spezialtechnik. Mhm. Das heißt, hier ist schon noch einiges, wo wir die Landwirtschaftsbetriebe finanziell unterstützen müssen, aber auch mit Wissen unterstützen müssen. Also es gibt jetzt neue große Demonstrationsvorhaben zur Paludikultur bundesweit. Also es sind zum einen die Moorpiloten, die vom Umweltministerium gefördert werden, aber auch die sogenannten Modelle- und Demonstrationsvorhaben Paludikultur, die vom Bundeslandwirtschaftsministerium gefördert werden, wo dann insgesamt 8, 9 solche großen Vorhaben über 10 Jahre gefördert werden, wo halt auch viele Erfahrungen erstmal gesammelt werden. Und wo dann aber eben auch in den verschiedenen Moorregionen solche Demonstrationsflächen bestehen, wo man auch als Landwirt mal hinkommen kann und sich das mal angucken kann. Wie sieht das denn überhaupt aus, wenn da so ein ganzes Feld voller Rohrkolben steht zum Beispiel? Oder wie gut funktioniert das mit unterschiedlicher Erntetechnik auf diesen nassen Flächen?
Und sollte es noch mehr politische Veränderungen in diese Richtung geben? Also brauchen wir noch mehr Fördermöglichkeiten? Oder sagst du, okay, das ist ein guter Weg jetzt gerade, wir gucken mal, wie es so läuft?
Also es passiert da gerade ganz viel, was politische Aufmerksamkeit angeht und auch an Förderoptionen. Aber es geht natürlich alles viel zu langsam. Ja. Also wenn man die Klimaziele erreichen will, müsste Deutschland eigentlich jedes Jahr 50.000 Hektar Moore wieder vernässen. Und in der Vergangenheit waren es ungefähr 2.000 Hektar pro Jahr. Das zeigt also, wie groß die Diskrepanz da eigentlich ist. Mhm. Und das liegt zum einen darin, dass es noch gute Lösungen braucht, auch verschiedene Fördermöglichkeiten kombinieren zu können, auch beihilferechtliche Hürden zu lösen und sowohl die Landeigentümer als auch die Landwirte selber da zu adressieren und auch für Klimaschutzleistungen zu honorieren. Es liegt aber auch daran, dass die ganzen Prozesse für so eine Wiedervernässung sehr, sehr kompliziert und langsam laufen. Also man kennt das ja aus klassischen Naturschutzvorhaben auch. Da geht es halt darum, dass man ja nicht eine einzelne Fläche die Wasserstände anheben kann, sondern es geht dann darum, in einem großen Moorgebiet eigentlich die Wiedervernässung zu stoppen und auch den Wasserzufluss aus dem Einzugsgebiet zu berücksichtigen. Und dafür muss man sich einig sein. Also alle Leute, die dort Flächen haben, die dort Flächen bewirtschaften, müssen dem ja auch zustimmen. Und dann gibt es sehr langfristige Prozesse, um die Flächen zusammenzubringen, um die ganzen Genehmigungsauflagen zu erfüllen. Es gibt dann teilweise auch Konflikte, zum Beispiel mit Wasserrahmenrichtlinie oder Naturschutz, wenn man den konkreten Vorgaben folgt. Obwohl es viele Synergien gibt, ist die ganze Prüfung sehr kompliziert. Mhm. Und dieses Wiedervernässungsverfahren an sich muss beschleunigt werden, ganz klar.
Und gibt es auch, ich sag mal, Herausforderungen in der Wertschöpfungskette danach? Also wenn ein Landwirt, eine Landwirtin zum Beispiel jetzt einen Rohstoff hat, kann das hier auch verkauft werden in der Region? Muss das ganz woanders hin transportiert werden? Gibt es da schon irgendwie Ketten? Oder ist das so, ja, jetzt haben wir das und dann wissen wir auch nicht?
Also das ist auf jeden Fall auch noch eine große Herausforderung. Also Landwirte sind es ja eigentlich gewohnt, bestehende Märkte zu haben, wo sie dann halt ihre Produkte hinliefern können. Dann kommt entweder der Viehhändler und holt die Tiere ab oder man bringt sie selber zum Schlachthof und dann in die Vermarktung oder man produziert Milch und liefert sie an die Molkerei oder produziert Getreide und kann dann überlegen, verkaufe ich es gleich oder habe ich die Möglichkeit zur Lagerung und warte auf einen besseren Preis. Aber es sind bestehende Abnehmer da. Und das ist bei Paludikultur noch sehr unterschiedlich. Also es gibt eine sehr große Nachfrage, zum Beispiel nach Schilf aus hiesiger Produktion, weil was viele auch nicht wissen, das Schilf, was hier auf den Dächern landet, im Ende ist halt zum Großteil importiert. Also 85% des Schilfs, was in Deutschland verbaut wird, kommt aus anderen Ländern, vor allem aus Südosteuropa, aber auch aus China. Und genauso viel Schilf, wie aus China kommt, kommt auch aus Deutschland, also sehr, sehr wenig im Ende. Und das ist für einen ökologischen Baustoff natürlich nicht sinnvoll. Also hier gibt es ganz klar eine bestehende Wertschöpfungskette, eine hohe Zahlungsbereitschaft und auch eine deutlich höhere Wertschöpfung pro Hektar als mit herkömmlicher Mutterkuhhaltung auf Moorgrünland, was die dominierende Nutzung in MV ist. Mhm. Aber gerade für solche stofflichen Verwertungen von Nasswiesen, Gräsern, da ist gerade ganz viel in der Entwicklung, aber da gibt es halt noch wenig, wo die Betriebe direkt hingehen können. Da muss man auch dezentral diese Verwertungsoption erstmal aufbauen, weil so eine Biomasse natürlich auch nicht über weite Entfernungen transportiert werden kann. Das wird dann einfach zu teuer, das lohnt sich dann nicht mehr, sondern das muss in Mecklenburg-Vorpommern direkt aufgebaut werden und ist natürlich dann auch eine Veredelung. Also es erhöht ja auch die Wertschöpfung im Land, wenn man sich selber um diese Verarbeitung kümmert.
Wenn du in die Zukunft blickst, also was wünschst du dir für die Zukunft der Landwirtschaft in MV, also auch in Hinblick auf Moor? Wie sieht das für dich aus?
Also ich denke auch, man muss diese aus Klimaschutzsicht notwendige Wiedervernässung der Moore im Gesamtkontext der Landnutzung sehen. Und dass wir hier ja vor großen Herausforderungen stehen, was zum Beispiel die Reduzierung des Fleischkonsums angeht oder tierischer Produkte insgesamt, dass es darum geht, dass immer mehr Bedarf besteht, auch erneuerbare Energien zu produzieren, auch Biomasse zu nutzen für stoffliche Verwertung und eben fossile Energieträger und fossile Rohstoffe zu ersetzen. Und da können Moore halt einen wichtigen Teil leisten, weil sie zwar nicht mehr geeignet sind für die Produktion von Lebensmitteln in der Regel, aber sehr wohl für diese energetische und stoffliche Verwertung. Und gleichzeitig können dann auf den Mineralböden weiterhin Lebensmittel produziert werden und die Ernährungssicherheit, was ja oft so ein bisschen in die Diskussion eingebracht wird, ist da keineswegs in Gefahr.
Okay, ja, das ist auch nochmal gut, das so ganz deutlich zu hören. Möchtest du am Schluss nochmal irgendwas loswerden, irgendwas rausgeben?
Also ich glaube, was man jedem empfehlen kann, ist einfach auch mal rauszugehen, sich selber ein Bild zu machen von dem, wie die Moore jetzt genutzt werden, was es für Alternativen gibt, ins Gespräch zu kommen mit unterschiedlichen Leuten, den Landwirten auf den Flächen, den Wasserbodenverbänden, die eine ganz große Rolle haben, natürlich in der im Wassermanagement und auch diese zukünftigen Aufgaben von Wasserrückhalt, vielleicht auch uns Wissenschaftlern, die auch nochmal ein paar Ideen haben, was vielleicht wie möglich wäre. Also einfach gemeinsam die Landschaft auch zu erfahren und zu gestalten.
Dann vielen, vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst und genau.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Danke.
Vielen Dank an euch fürs Zuhören. In der nächsten Folge spreche ich mit Anne Hope von der Regionalwirt AG MV über die neuesten Entwicklungen in ihren Projekten. Bleibt gespannt und bis nächsten Freitag.